Yes, so schön, dass du da bist, heute am Abend. Du hast gesehen, das Thema von heute ist unaufhaltsam und ich freue mich riesig, mit euch den Abend zu verbringen. Ich habe eine Frage an dich, das ist ein bisschen persönlich. Wer von euch war schon mal verliebt? Wir müssen die Hände nicht aufheben. Stille Umfrage, aber ihr dürft natürlich. Es ist doch etwas Unglaubliches, oder? Die einen, die verwünscht so richtig hart, die werden fast schon ein bisschen unzurechnungsfähig, wenn sie verliebt sind. Andere sind noch ein bisschen mehr bei Verstand. Aber das ist doch etwas mega Schönes, verliebt sein. Noch eine andere Frage. Wer von euch hat schon mal einen Liebesbrief bekommen? Ihr müsst euch auch wieder nicht outen. Ihr dürft euch outen. Es ist etwas Unglaubliches, wenn eine Person, gerade im heutigen Zeitalter, zum Beispiel ein junger Mann, sich Zeit nimmt, herhockt und einen Liebesbrief von Hand schreibt, wo er drin schreibt, wie sehr, dass er die Person liebt. Wie er alles würde geben für diese Person. Wie er mit dieser Person durch dick und durch dünn gehen, ihr treu sein, bis ans Ende vom Leben und alles mit ihr teilen, was er hat. Ich mag mich noch erinnern, als ob es gestern gewesen wäre, als ich vor meiner Frau gestanden bin, wo wir geheiratet haben, vor dem Traualtar und sie mir das so versprochen hat. Das war so ein Hühnerhaut-Moment gewesen. Vielleicht denkst du, ja, schön und gut. Mir hat noch nie jemand eine Liebeserklärung gemacht. Mir hat noch nie jemand einen Liebesbrief geschrieben. Dann muss ich dich heute Abend leider korrigieren. Das ist nicht wahr. Da gibt es jemanden, der hat dir einen Liebesbrief geschrieben und dort drin werden alle Facetten von Liebe, die du dir je hättest vorstellen können, übertroffen. Und zwar um ein vieles. Und der Brief hat er für dich geschrieben. Der Brief ist mehr als 1000 Seiten lang, weit mehr als 1000 Seiten lang. Und der Brief erzählt von dieser Liebe, von dieser Person für dich. Ist das nicht eine gute Botschaft? Allzu oft lassen wir den Brief leider ein bisschen so irgendwo in einer Ecke verstauben. Aber der Brief, das ist die Bibel, das ist das Wort von Gott, wo ein Schöpfergott sich die Mühe gemacht hat, über die Jahrtausende hinweg so einen Brief zu verfassen, wo er immer wieder sagt, wie sehr, dass er uns Menschen liebt. Johannes 3,16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wenn wir heute über göttliche Freude unaufhaltsam reden, dann ist es so wichtig, dass wir das Fundament von dieser Liebe verstehen, begreifen. Zwar nicht nur mit unserem Kopf, sondern auch mit unserem Herz. Mit unserem ganzen Sein. Dass wir diese Liebe können erfahren und erfassen. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat. Foltern lassen hat, ans Kreuz gegeben hat. Damit du und ich, damit wir eine Möglichkeit haben, uns für ihn zu entscheiden. In Anführungs- und Schlusszeichen nur eine Möglichkeit. Er hat nicht gewusst, ob du dich je wirst für ihn entscheiden. Also er hat schon gewusst, aber du hast deinen freien Willen. Du kannst dich für oder gegen ihn entscheiden. Und das ist irgendwie, wenn ich das so am Durchdenken bin. Und oftmals kommt einem das ja so alltäglich vor. Gerade wenn man vielleicht schon viele Jahre Christ ist oder gläubig aufgewachsen ist. Kommt meine Frau ins Büro und sagt, du Schatz, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Und ich so, erzähl. Unser lieber Nachbar, der oben uns wohnt, hat gerade seine Knochen von seinen Chicken Wings zu seinem Fenster ausgeworfen von unserem Vordächli runter. Ich dachte, what? Hey, wir sind im 21. Jahrhundert, wir haben Biomüll. Wir sind doch nicht mehr im Mittelalter, du kannst doch nicht einfach deinen ganzen Müll zum Fenster auswerfen. Der Punkt ist eben, das war nicht die erste Situation. Es hat vorher schon mal eine Situation gewesen, wo meine Frau und ich romantisch auf unserem Balkon draussen sitzen. Und das Mal hörst du oben dran. Und der Köder landet vor unseren Füßen. Du denkst, du bist im falschen Film. Und du musst dir vorstellen, ich bin an die Predigt vorbereitet, sind gerade so Jesus und seine Liebe. Und dann kommt meine Frau mit dem. Und ich dachte, jetzt gehe ich auf und sage dem Typ alle Schande, ob es ihm eigentlich irgendwie noch geht. Und dann habe ich gemerkt, Jesus liebt die Person genau gleich wie mich. Er hat seinen Sohn genauso für diese Person hergegeben. Und mich hat es so geflasht, als ich mir dann überlegt habe, dass ich meinen Sohn opfern würde, meinen eigenen Sohn, nur damit der da oben Möglichkeit hätte. Und mir ist die Liebe von dem Vater im Himmel wieder neu so krass eingefahren. Wo er für jeden von uns hat. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen und dass das in unser Herz hineinsinkt. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Gott liebt dich und er hat alles gegeben. Alles gegeben. Und es ist deine Möglichkeit, deine Entscheidung, inwiefern du diese Liebe annehmen willst für dein Leben. Inwiefern du diese Liebe willst in deinem Leben zum Ziel kommen lassen. Es ist unsere Entscheidung. 1. Johannes 2, Vers 5 bis 6. Doch wer sich nach dem richtet, was Gott gesagt hat, bei dem ist Gottes Liebe zum Ziel gekommen. Daran erkennen wir, ob wir wirklich mit ihm verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Und ich möchte uns heute Abend die Frage stellen. Wie sehr ist die Liebe von dem Vater im Himmel in deinem und in meinem Leben schon zu ihrem Ziel gekommen? Wie fest schaffen wir es im Alltag, um eben in dieser Liebe zu bleiben? Und nicht auf unser Recht zu bestehen. Und nicht rumzuschimpfen und rumzufluchen. Sondern in dieser Liebe von dem Vater zu bleiben. Und es ist so entscheidend, wenn wir über das Thema unaufhaltsam reden. Und ich möchte dir das hier illustrieren. Mit dem Gefäß. Stell dir vor, das Gefäß wäre dein Leben. Und du entscheidest, wie du das Gefäß füllst. Wir können es mit allem Möglichen füllen. Eine sehr gute Entscheidung, die wir machen können, ist, wir gehen zu der Quelle vom Leben von Jesus, wo Jesus Christus ist. Und wir sagen, füll du mein Gefäß mit deiner Liebe. Und dann kommt er und erfüllt und erfüllt. Halleluja. Und irgendwann sind wir voll und es läuft über. Es fließt über. Überfluss. Jesus sagt, ich bin gekommen, um uns das Leben zu geben, das Leben in ganzer Fülle. Er ist nicht gekommen, um dein Gefäß halb zu füllen. Und dann gehen wir raus in die Welt und wir verschenken von dieser Liebe und wir geben Liebe weiter. Und die Kinder brauchen ganz viel Liebe und die Frau, die braucht noch viel mehr Liebe. Und dann die schwierigen Arbeitskollegen und du merkst, irgendwann ist dein Liebestank leer. Und du hast zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du kannst sagen, ich bin ein armer Tropf. Ich gebe mir immer nur und ich brenne aus. Ich mag einfach nicht mehr. Oder du kannst wieder zurückgehen zu dieser Quelle von dieser Liebe und sagen, Vater, füll mich neu mit deiner Liebe, immer wieder neu, jeden Tag neu. Und merkst den Unterschied, ob wir aus einem Überfluss geben, weil wir selber gefüllt sind mit Liebe, ist so ein Unterschied, als wenn wir aus einem Manko rausgeben und das Gefühl haben, wir bräuchten doch selber Liebe. Johannes, 1. Johannes 4,19 heißt: Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe. Wie tief ist das? Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist genau das Prinzip. Du kannst nur wirklich lieben, wenn du selber gefüllt worden bist mit dieser Liebe. Wir können das nicht aus uns selber heraus produzieren. Das ist das, wieso für viele oftmals Christsein so ein Murks und so ein Krampf ist. Weil sie Sachen aus sich selber produzieren wollen, anstatt dass du zu der Quelle vom Leben gehst und dich füllen lässt. Von ihm. Göttliche Freude ist unaufhaltsam. Das ist eine mega krasse Aussage. Aber Freude ganz im Allgemeinen ist ein unglaublicher Antrieb im Leben. Stell dir vor, vielleicht hast du Hobbys und du machst sie, weil sie dir Freude machen, hoffentlich. Freude ist vielleicht ein Antrieb für Familie. Wenn du keine Freude hast an Kind, dann wird es schwierig, eine Familie zu haben. Freude an deiner Frau, an deinem Partner, an deiner Familie, deinen Eltern, an deinem Job. Wenn wir die Freude verlieren, am Glauben, an Kirche, an Beziehungen, an was auch immer, dann wird es schwierig. Und wenn diese Freude dann eben auch noch göttliche Freude ist und nicht nur eine menschliche Freude, die uns antreibt, dann merken wir, dass wir unaufhaltsam werden. Nicht, weil wir so krass sind, sondern weil er so gut ist. Quelle von dieser Liebe, von dieser Freude, von dem Frieden, von dieser Geduld, von dieser Freundlichkeit, von dieser Güte, von dieser Treue, von dieser Rücksichtnahme und von dieser Selbstbeherrschung. Das ist der Geist Gottes. Und für die von euch, die jetzt fromm sozialisiert worden sind, bei diesen Leuten gibt es ein Glücklich. Ah, das steht doch irgendwo in der Bibel. Ja, Galater 5,22 heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Die Frucht von dem Heiligen Geist, der Geist von Gott, wo in dein Leben kommt, wenn du Ja sagst zu Jesus, dann kommt der Geist von Gott in dein Leben und er fängt an, die Frucht in dir zu bewirken. Ich habe euch so eine schöne Frucht mitgebracht. Und früher habe ich das nicht so verstanden, weil ich dachte, das wird von der Frucht vom Geist geschrieben. Aber das sind ja eigentlich mehrere Früchte, das sind ja mehrere Sachen. Und dann habe ich das Bild von dieser Orange, wo mir geholfen hat, das etwas besser zu verstehen. Und zwar ist so eine Orange, wenn du die schälst und aufmachst, hat sie ganz verschiedene Schnitze, oder? Es ist zwar eine Frucht, aber sie besteht aus ganz verschiedenen Schnitzen. Ich glaube, so ist es auch mit dieser Frucht vom Geist von Gott. Das ist eine Frucht, die der Geist in unserem Leben hervorbringt, aber sie besteht eben aus diesen verschiedenen Schnitzen. 1. Korinther 13,13 heißt es, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Und das siehst du die ganze Bibel durch. Es heißt von Gott selber, dass er Liebe ist. Die Liebe ist das Fundament. Und aus dieser Liebe heraus entsteht alles andere. Wenn du liebst, dann hast du auch Selbstbeherrschung. Wenn du deinen Partner liebst, dann wirst du dich beherrschen und ihn nicht betrügen. Oder andersrum, wenn ich keine Geduld habe im Auto fahren und mich aufrege über die vorher, dann merke ich, eigentlich fehlt es mir einfach an Liebe für meine Mitmenschen. Also du merkst, die Frucht baut das eine auf dem anderen auf. Wenn du Liebe hast, dann bist du freundlich, dann hast du Frieden. Und wenn die Frucht von dem Geist von Gott in deinem und in meinem Leben so richtig, richtig viel Raum überkommt, zum Aufgehen, zum Wachsen, zum Gedeihen, ich glaube, dann kommt der Punkt, wo wir eben unstoppable werden, unaufhaltsam werden. Und das ist nicht unbedingt meine Erfindung, sondern wenn wir in der Bibel schauen, sehen wir das. Das ist nämlich genau das, was die ersten Christen in der Apostelgeschichte geprägt hat. Da kommt Pfingsten, der Heilige Geist kommt und es macht Ratsch die Bumm. Der Petrus steht vor einer Masse von Leuten und predigt. 3000 kommen zum Glauben. Ein Kapitel später geht er in die Salomonenhalle, predigt und das heisst, die Zahl der Gläubigen ist auf 5000 Männer angestiegen. Also wenn die einen noch Frau und Kind hatten, sind das locker mal 15'000 Gläubige gewesen. Das ist fast die Hälfte von dieser Stadt. Merkst du? Unaufhaltsam. Und das ist nicht, weil sie so krass gewesen wären. Der Petrus hat kurz vorher Jesus noch verleugnet und hat Angst gehabt, ist wieder fischen. Sondern das ist der Geist von Gott, der die Frucht in ihnen zum Vorschein gebracht hat. Und ich habe gedacht, come on, wenn du schon angefangen hast, zieh es mal durch die Apostelgeschichte. Und ich möchte euch da mit reinnehmen. Das Unaufhaltsame, der Geist von Gott. Im Kapitel 5 lesen wir. Und die Gemeinde wuchs ständig, Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Kapitel 6. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Nochmal Kapitel 6. Die Botschaft Gottes aber wurde immer mehr Menschen verkündet, vor allem in Jerusalem nahm die Zahl der Gläubigen stark zu. Sind wir noch dabei? Kapitel 8. Viele Männer und Frauen ließen sich taufen. Kapitel 9. Und durch das Wirken des Heiligen Geistes schlossen sich immer mehr Menschen der Gemeinde an. Kapitel 11. Der Herr wirkte mächtig durch sie und so wandten sich ihm viele Menschen zu und glaubten an ihn. Kapitel 12. Gottes Botschaft aber breitete sich immer stärker aus und immer mehr Menschen schenkten ihr Glauben. Du kannst du die ganze Apostelgeschichte durchgehen. Du siehst dort, wo der Geist von Gott am Wirken ist. Dort erleben die Menschen die Liebe von dem Vater im Himmel, wo alles geht. Wo alles geht für dich und für mich. Und ich wünsche mir, das in meinem ganz persönlichen Leben zu sehen. Wie die Frucht von dem Geist immer mehr und mehr kann mein Leben ausfüllen. Weniger von mir und mehr von Jesus, von dem guten Geist in meinem Leben. Nachher fangen sie an mit Church Planting, oder? Fangen sie an, Kirchen zu gründen, wie die Guten. Eine nach der anderen. Erfolgreiche Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik kommen zum Glauben an Jesus Christus. Sie heilen überall, wo sie hinkommen, Menschen im Namen von Jesus Christus. Sie treiben Dämonen aus und sie predigen das Evangelium unerschrocken. Und das unter grösster Verfolgung. Sie sind zum Teil lebendig angezündet worden. In Rom. Unter dem Nero. Und gleich ist die Botschaft von dieser Liebe von dem Vater, wo er sichtbar werden lassen hat, in seinem Sohn Jesus Christus unaufhaltsam und hat die ganze damalige Welt verändert. Apostelgeschichte 20, 19. Das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Ich möchte die ersten zwei Sachen ganz kurz für dich zusammenfassen. Weil ich glaube, sie sind so entscheidend für unser Unterwegssein mit Jesus. Das Erste ist, egal woher du kommst, Egal, was du gemacht hast. Egal, was deine Eltern oder irgendjemand über dich sagt oder denkt. Du bist geliebt. Du bist gewollt. Da ist ein Schöpfer, Gott, der seine ganze Kreativität, seine ganze Schönheit, seine ganze Liebe in dich hineingelegt hat. Und das ist so entscheidend, dass wir das wissen, dass wir die Kinder sind von dem Gott, dass wir in dieser Identität durchs Leben laufen. Dann verändert sich bei so vielen Sachen die Perspektive automatisch. Und das Zweite ist, wenn Jesus den Heiligen Geist braucht, sage ich immer, wie viel mehr brauchen wir denn den Geist von Gott, wo die wunderbare Frucht in unserem Leben hervorbringt, wo wir so oft, wenn wir selber probieren, scheitern, weil wir uns irgendwann leer fühlen und ich mag nicht mehr und ich kann nicht mehr. Aber wenn wir bei dem Jesus, bei dem Vater verwurzelt sind, schenkt er uns, dass die Frucht immer mehr und mehr kann gestalten kann in unserem Leben. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, Dynamis, der Liebe und der Besonnenheit. So gute Botschaft. Und es lohnt sich so, sein ganzes Leben nach dem zu jagen. Schau, Menschen jagen nach so vielem in ihrem Leben. Aber ich glaube, das, was sich wirklich lohnt, das, was sich wirklich lohnt, ist, nach dem zu jagen. Und jetzt fragst du dich vielleicht für einen Moment, ja. Super. Alles ist erledigt. Und was kann ich jetzt denn noch machen? Ja, das ist eben der Punkt. Nichts. Alles ist erledigt. Du kannst zu dem Werk, das Jesus für dich am Kreuz zu tun hat, nichts mehr hinzufügen. Es ist vollbracht. Er hat es gemacht. Die Achterbahn ist aufgestellt. Es ist parat. Er hat sogar das Ticket für dich gelöst und gezahlt. Es ist deine Entscheidung, einzusteigen und mitzufahren. Dein Leben, dein Gefäß herzugeben. Enjoy the ride. Wir haben so oft das Gefühl, wir müssen noch irgendetwas. Aber er hat alles vollbracht. Das Einzige, was wir können und dürfen machen, ist unser Leben ihm zur Verfügung stellen. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das tönt alles so schön und gut, aber der da vorne, der, ja, ist doch viel zu fromm. Und ja, das ist mir auch bewusst, das ist die Idealvorstellung, wie es Gott eigentlich vorbereitet hat. Aber vielleicht sagst du, oftmals sieht es in meinem Leben, also in meinem Leben auch, so anders aus. Und ich werde immer wieder aufgehalten durch Verletzungen, durch Enttäuschungen, durch Schmerz, durch Unverständnis. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Und ja, das ist ein Teil von unserem Leben und das gehört oftmals zu unserer Realität. Vielleicht hast du Angst. Im 1. Johannes 4,18 heißt es, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Und dort, wo ich Angst habe, wo ich zum Beispiel Menschenfurcht habe, wo ich Angst davor habe, was ihr über mich könntet denken, dort gehe ich zu Jesus und sage, ich weiss, ich habe noch Potenzial. Deine Liebe ist noch nicht in jedem Bereich von meinem Leben zu ihrem Ziel gekommen. Aber ich weiss, da ist noch mehr. Da gibt es noch Potenzial. Es ist nicht ein Grund, wenn wir versagen, dass wir enttäuscht sein und am Boden zerstört sein. Umfallen ist menschlich. Es passiert jedem von uns. Der Punkt ist, was machen wir, wenn wir am Boden liegen? Mit was füllen wir unser Gefäß wieder? Die einzige richtige Lösung ist, zu dem Jesus rennen und sagen, ich brauche wieder deine Liebe. Ich brauche wieder deine Vergebung. Wir dürfen nicht naiv sein. Die Tatsache ist, dass der Gott, der Liebe ist, ein Gegenspieler hat. Das Böse, Satan, der ein Ziel hat, dich aufzuhalten. dein Leben zu zerstören. Und das klingt jetzt ein bisschen krass, aber das ist die Realität. Wenn du in diese Welt raus schaust, dann musst du nicht einmal fromm sein oder gläubig sein. Da siehst du überall die zerstörerische Macht am Werk, die so viele Menschenleben in Depression treibt, in Selbstmord treibt, die so viele Beziehungen zerbrechen. Die destruktive Kraft ist so eine Realität. Und da dürfen wir einfach nicht irgendwie blind sein, sondern es ist wichtig, dass wir um das wissen und dass wir kämpfen, dass wir uns dem bewusst sind. Dass wir wissen, dass Gottes Liebe überwindet das alles. Liebe findet immer einen Weg. Liebe findet immer eine Lösung. Und der Satan hat das Ziel, uns aufzuhalten, uns Freude zu rauben. Vielleicht kennst du das in deinem Leben. Freude an deinem Partner, an deiner Familie, an deinen Beziehungen. Die Freude rauben an den Kirchen, an den Christen, an den Menschen ganz allgemein. Weil du vielleicht verletzt worden bist, weil du Enttäuschungen erlebt hast. Das ist sein Ziel. Schau, er ist besiegt. Viel mehr kann er nicht machen. Aber eins probiert er immer wieder. Er probiert uns aufzuhalten. Und er will uns aufs Abstellgleis stellen. Und dann stellt er uns dort ab und sagt er so, und jetzt kannst du da warten, bis Jesus wiederkommt. Und komm mir bitte nicht mehr in die Quere. Und ich erlebe so viele Christen, die irgendwo auf dem Abstellgleis stehen, die frustriert sind von Menschen und von Kirche oder von was auch immer. Und sie sagen, weißt du, ich habe es probiert und irgendwie hat es nicht geklappt. Die Menschen, die sind alles Sünder. Sage ich, ja, Kunststück, ja. Ja, wir sind Sünder. Wir verletzen einander. Wir sind nicht vollkommen. Aber das gibt dir nicht das Recht, um dein Zeugli, dein Lebenszeugli aufs Abstellgleis zu stellen. Das ist das, was der Feind dich haben will. Aber Jesus ist für viel mehr gekommen, als einfach nur, dass du ein Leben lebst, irgendwo auf einem Abstellgleis, frustriert und bitter. Er ist gekommen für Wiederherstellung, für Versöhnung. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du merkst, dass du vielleicht in gewissen Bereichen auf dem Abstellgleis stehst, das gibt man ja nie gern zu, gell? Aber manchmal ist es vielleicht so. Dann bitte Gott, dass er dich da wieder rausholt. Bitte Gott, dass er dir die Augen öffnet, dass er dich wieder erfüllt mit seiner Liebe für deine Mitmenschen. Vielleicht für deine Ehefrau oder für deinen Ehemann. Vielleicht für deine Kinder. Bitte ihn, dass er dich wieder füllt mit seiner Liebe. Ich möchte euch noch ein paar praktische Ideen mitgeben, die mir ganz persönlich helfen, um eben mit meinem Zügli nicht auf das Abstellgleis zu fahren und warten, bis Jesus wiederkommt, sondern in dieser Achterbahnfahrt vom Leben voll drinnen zu sein und probieren dort Licht und Salz zu sein und zu scheinen und die Liebe eben weiterzugeben. Der erste Punkt ist, glaub nicht länger lügen. Schau, das ist eine von diesen Hauptstrategien vom Feind. Es heisst in der Bibel, er ist sogar der Vater der Lüge und er lügt ständig. Und er probiert uns immer wieder seine Lüge in unseren Kopf reinzureden. Ich weiss nicht, ob du das kennst in deinem Leben. Eine so eine Lüge, die ich hatte in meinem Leben, war, du bist viel zu wenig fromm. Du bist viel zu wenig heilig. Und das hat mich jahrelang oder recht lange Zeit davon abgehalten, mich zu taufen zu lassen. Und irgendwann habe ich gedacht, so ein Bullshit. Wo bitte sehr steht in der Bibel, dass wir zuerst ein heiliges Leben leben müssen, bevor wir uns taufen lassen können? Nirgends. Sondern Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, haben sich taufen lassen, und zwar directly. Sie haben den Heiligen Geist empfangen und die Post ist abgegangen. Glaub nicht länger diesen Lügen, die er dir probiert einzureden. Da habe ich noch so einen guten Vers gefunden, Apostelgeschichte 3. Was heißt, glaubt ihr denn, wir hätten diesen Gelähmten aus eigener Kraft geheilt oder weil wir so fromm sind? Nein, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren, der uns mit dieser Wundertat die Macht und Ehren seines Dieners Jesus gezeigt hat. Es gibt noch so andere so Lügen, oder? Zum Beispiel, ich komme doch zu kurz. Also wenn ich mein Gefäß, mein Leben dem Jesus gebe, dann komme ich zu kurz. Dann gehe ich doch am Fest vom Leben vorbei. Dann verpasse ich doch so vieles und Freude und Party. Und das sind alles Lügen, die er dir einreden will. Weil genau das Gegenteil ist der Fall. Der Teufel ist ein Durcheinanderbringer und er verdreht einen Vertrüller von der Wahrheit. Wahre Freude, wahre Freiheit, wahre Frieden, wahre Liebe, das findest du nur bei ihm. Niemand anders und nichts anders kann das Gefäß füllen als Jesus Christus allein. Und ich sage es dir so direkt, weil es die Wahrheit ist. Und wir probieren so oft, das Gefäß mit irgendwelchen Sachen zu füllen. Und wir merken vielleicht einen Moment lang, verspüren wir eine gewisse Befriedigung. Aber irgendwann ist da genau gleich wieder die Leere. Oder eine andere Lüge. Gott kann mich doch nicht brauchen. Ich bin zu wenig intelligent. Zu wenig schön, zu wenig gut ausgebildet, meine Stimme ist zu wenig schön. Whatever! Was immer auch für Lügen im Kopf rumfliegen, das kickt sie raus. Glaub nicht länger diesen Lügen, die der Feind dir probiert einzureden. So entscheidend. Und wir können diese Lügen rauskicken im Namen von Jesus Christus. Er hat alles vollbracht. Du bist wunderbar und einzigartig geschaffen, kunstvoll gebildet im Leib von deiner Mutter. Jedes Haar auf deinem Kopf ist zählt. Das ist Wahrheit. Und wenn wir unaufhaltsam sein wollen, dann ist es so wichtig, dass wir nicht mehr länger diesen Lügen glauben. Schau, du kannst es nicht aus dir selber raus tun. Unser Leben ist wie ein Gefäß. Oder vielleicht für die Männer eher ein verständliches Bild, wie ein Werkzeug. Schau, wenn ich das Werkzeug irgendwo herlege und sage, Werkzeug, erschaffe etwas Grossartiges. Es kann nichts aus sich selber raus tun. Aber wenn der Vater, der Schöpfer, das Werkzeug in die Hand nimmt, das sich ihm fürs Richtige zur Verfügung stellt, kann Grossartiges mit diesem Werkzeug gemacht werden. Zum Beispiel ein Siphon entleert oder so. Und noch viel Schöneres. Aber Gott kann uns brauchen. Ihr merkt die Bilder, das ist alles nur versucht, um irgendwo etwas von dem sichtbar werden zu lassen. Mir hilft das einmal, so ein bisschen praktische Sachen. Der Paulus sagt im 2. Korinther, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Schau, du musst nicht stark sein. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen stark sein, aber um das geht es nicht. Das Einzige, was wir können und dürfen, ist unser Gefäß, uns als Werkzeug dem Gott zur Verfügung stellen. Der nächste Punkt ist, erneuere dein Denken. Kick Lügen raus und dann erneuere dein Denken. Philipper 4,8 heißt es, und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Wieso ist es so wichtig, was wir denken, dass wir eben gut denken? Weil unsere Gedanken bestimmen unser Handeln. Und unser Handeln bestimmt unser ganzes Leben. Wie erneuerst du dein Denken, wenn du am Abend heimkommst von der Schule oder vom Arbeiten? Hockst du vor Netflix, vor irgendeinem Game und jetzt wird es mal ganz praktisch. Bist du irgendwo im Social Media und ziehst dir alle die krassen gefakte Leben ihr von irgendwelchen Promis. Mit was füllst du deine Gedanken? Es ist so entscheidend, wie wir durchs Leben gehen. Und meine Frau hat einen crazy Action Step gemacht. Sie hat gesagt: Schatz, ich könnte ein Jahr lang kein Fernsehen mehr schauen. Und ich merke, es tut mir einfach nicht gut. Und ich habe gesehen, sie hat dann gesagt: Ja, go for it, Schatz. Jetzt kommt dem Fußball-WM, go for it. Und ich habe gemerkt, wie sie es angefangen hat zu verändern. Wie sie viel positiver geworden ist. Wie ich gemerkt habe, wie ihre Beziehung zu Jesus aufgeblüht ist. Und ich habe gedacht, wow, ich will das auch. Und ich habe auch angefangen, viel mehr auf das zu achten, was ich reinziehe den ganzen Tag. In der Bibel heißt es, wovon das Herz voll ist, läuft der Mund über. Und es ist so entscheidend, mit was dass wir unser Herz und unsere Gedanken füllen. Und ich kann dir eins sagen. Ich habe aufgehört, irgendwelche gewaltverherrlichenden Actionfilme zu schauen oder mir irgendwelchen Schrott reinzuziehen. Vielleicht denkst du, das ist ein bisschen crazy da vorne. Das mag sein, aber es hat etwas massiv verändert. Und zwar meine Beziehung zu Jesus. Ganz praktisch im Alltag, ich kann viel positiver bleiben. Ich kann viel positiver denken. Ich habe viel mehr Freude. Und es lohnt sich so. Es ist nicht einfach easy und gleich, was du dir den ganzen Tag reinziehst. Es macht etwas mit dir. Das Wort von Gott, schau, das ist das, was das Beste ist, um unser Denken zu erneuern. Weil dort drin ist Wahrheit, dort drin ist das Leben und dort drin ist Liebe. Der letzte ist noch eigentlich mega ein einfacher Basic-Punkt. Setz die Beziehung zu Gott an erste Priorität in deinem Leben. Mach die Beziehung zu Gott zu der ersten Priorität in deinem Leben. Und es klingt so einfach, so simpel, gell? Aber gleich manchmal ist es so herausfordernd. Und das bedeutet nichts anderes, als du sagst, mein Gefäß, ich als Werkzeug, Vater, mein Leben gehört dir. Ich will dir nachfolgen. Egal, was es kostet, egal, was es bedeutet. Markus 10,30 heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Und um das geht's. Hingabe. Schau, so oft probieren wir, irgendwelche Sachen zu produzieren, aber um das geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir unser Leben hingeben. Er hat uns zuerst geliebt und darum können wir lieben. Jesus ist nicht nur dafür gestorben, dass du eines Tages in den Himmel kommst und jetzt ein Leben lang auf dem Abstellgleis stehst. Jesus ist dafür gestorben, dass jetzt schon der Himmel in dein Leben hineinkommt. Das ist so gute Botschaft. Es gibt Heilung und Wiederherstellung für alles. Jetzt schon auf dieser Welt. Jesus hat es uns vorgelebt. Und wenn du heute Abend da bist und sagst, ich will mein Leben dem Jesus hingeben, dann lade ich dich jetzt ein, mit mir zu beten. Vater, das sind wir und danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Dass du Liebe bist. Und ich bitte dich, dass du uns erfüllst mit deinem guten Geist. Immer wieder neu unser Leben füllst mit deiner Liebe. Dass du die Frucht von dem Geist von Gott lässt wachsen in unserem Leben. Dass du das Wählen und das Vollbringen schenkst in unserem Leben. Dass wir wie die Apostel unaufhaltsam werden und sehen, wie die Stadt, die Region, unsere Freunde und unsere Familie deine Liebe können erfahren. Gibst du das aus heute Abend, Vater, über jede einzelne Person, die sich ausstreckt nach dir und sagt, ich brauche das, ich brauche dich, ich brauche deine Liebe. Ich bitte dich, Vater, dass du das schenkst. Hilf uns, dass wir nicht mehr länger Lügen glauben. Hilf uns, immer wieder unser Denken zu erneuern und mit dem zu füllen, was wahr ist, was wahrhaftig ist. Gott, wir haben einen Wunsch, dich zu lieben und unser Leben hinzugeben, damit dein Name gross werden kann. Amen.